So, ich bete mal zum Anfang. Vater, wir danken dir für das Sendschreiben an die Gemeinde in Smyrna. Wir danken dir, Herr, dass ja, diese vier Verse so viel Tiefe und so viel Herrlichkeit beinhalten. So viel Offenbarung über Jesus. Und Herr, wir bitten dich, dass du uns all diese Dinge zuteilst heute. Jesus, du hast gesagt, der Heilige Geist wird von dem Deinen nehmen und uns offenbaren. Er ist unser Lehrer, er ist der, der uns in alle Wahrheit führt, er ist derjenige, der uns Jesus offenbart. Denn du, Heiliger Geist, bist der Geist der Weisheit und der Offenbarung und der Erkenntnis Gottes. Und darum bitten wir dich heute Abend, dass du zu uns sprichst und zu uns redest. In Jesu Namen. Amen. Amen. So, vor 4 Wochen, beim letzten Mal, waren wir in Ephesus. Und das Sendschreiben am Ephesus mussten so ein bisschen durchrasen, weil es so viel zu sagen hat. Textmäßig sind wir da heute viel kürzer. Im Sendschreiben an die Gemeinde in Smyrna. Aber wir werden mal sehen, ob wir deshalb kürzer kommen. Ich lese mal Offenbarung Kapitel 2, Vers 8 bis 11. Dem Engel der Gemeinde von Smyrna schreibe: Das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und lebendig geworden ist. Ich kenne deine Werke und deine Drangsal und deine Armut. Du bist aber reich. Und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern eine Synagoge des Satans. Fürchte nichts von dem, was du erleiden wirst. Siehe, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet, und ihr werdet Drangsal haben 10 Tage lang. Sei getreu bis in den Tod, so werde ich dir die Krone des Lebens geben. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem wird kein Leid geschehen von dem zweiten Tod. Kann mir jemand ein Glas Wasser holen gehen? Danke, Susanne. So, Halleluja. Wir hatten ja schon drüber gesprochen, dass die Sendschreiben nicht nur ein historischer Bericht sind, was damals irgendwie für die Gemeinden wichtig war, sondern dass es das ist, was der Geist den Gemeinden sagt. Und da das ein Buch über die Endzeit ist, müssen wir davon ausgehen, dass hier spezielle Botschaften drinstecken für die Gemeinde in der Endzeit. Natürlich für alle Zeiten der Kirchengeschichte, aber ganz besonders für die, auf die das Ende der Tage gekommen ist, sagt Petrus. Oder Paulus. Und wenn das für die Gemeinde damals war, ist und war, dann ist es auch heute wahr. Und auch wir müssen uns eingehend damit befassen und beschäftigen, dass auch wir die Stimme des Geistes hören. Denn in diesen Dingen steckt auch heute noch das Wort Gottes. Und wir können lernen, was es bedeutet, wirklich Gemeinde Jesu Christi zu sein. Jesus sagt, wie auch schon zu Ephesus, Punkt 1, ich kenne deine Werke. Auf diese Aussage, also grundsätzlich, Vers 8 hatten wir, dem Engel der Gemeinde von Smyrna schreibe, das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und lebendig geworden ist. Ich habe sowohl, also ich glaube, vor 3 oder 4 Einheiten habe ich über diesen Begriff Engel der Gemeinde schon gesprochen. Sorry, Silvio, die Erklärung kriegst du jetzt nicht. Auch darüber, dass Jesus der Erste und der Letzte ist, der tot war und lebendig geworden ist. Auch darüber habe ich ausführlich gesprochen, was das bedeutet. Das war eine sehr gute Session, dass Jesus sich als derjenige am Ende von Kapitel 1 offenbart, der den Tod besiegt hat. Danke. Und deswegen gehen wir heute direkt zu Vers 9. Und da geht es genauso los wie in Vers 2 an die Gemeinde in Ephesus: Ich kenne deine Werke. Ich hatte letztes Mal schon gesagt, dass Jesus nicht, ja, jetzt ist er bald Silvester, da haben wir alle gute Vorsätze. Jesus wird uns nicht richten, also manche von uns vielleicht, Jesus wird uns nicht richten, beziehungsweise uns beurteilen anhand unserer guten Vorsätze. Denn wie das sowohl in der Welt als auch bei den Christen jeder weiß, dass man nach spätestens 2 Wochen alle gute Vorsätze wieder über Bord geworfen hat und wieder genauso lebt, wie man vorher gelebt hat, wenn man nicht wirklich tatsächlich Entscheidungen getroffen hat und Schritte gegangen ist. Und genauso ist es bei Jesus auch. Er richtet uns nicht nach unseren Vorsätzen, sondern nach unseren Werken. Das, was wir tatsächlich tun, was wir wirklich realisieren. Jemand hat mal gesagt, der Weg zur Hölle ist gepflastert mit guten Vorsätzen. So, Vorsätze kann sich jeder machen, aber was tatsächlich am Ende unser Leben bewirkt, das ist das Entscheidende. Und Jesus guckt auf die Gemeinde von Smyrna, und wenn er jetzt beschreibt, wie die Gemeinde von Smyrna ist, könnten wir denken, ja, die macht ja gar nichts. Da ist überhaupt nichts Spektakuläres dabei. Ja, wir haben ja durch Ephesus haben wir gesehen, du hast geprüft, du hast Bemühungen gehabt, du hast standhaftes Ausharren, du hast die Bösen nicht ertragen, du hast die falschen Apostel gebrandmarkt, schweres Ertragen um meines Namens willen, du hast gearbeitet, bist nicht müde geworden. Und jetzt kommen wir zu Smyrna. Das ganze Gegenteil, wenn Jesus von Smyrna redet, redet er überhaupt nicht von Arbeit oder von irgendwas, was sie bewirkt haben, aber sie hatten doch Werke. Und diese Werke wollen wir uns jetzt angucken. Und so ist das erstens Drangsal. Ich habe das immer so in eins. Was ist denn hier los? Moment, ich habe mich schon gewundert. Irgendwas ist ja verkehrt. Ihr habt ja alles schon gesehen. Moment, warum ist denn das hier so verdreht? Ich glaube, man muss hier irgendwas drücken, damit es. Ach, da oben. Ja, so gefällt mir das schon besser. Und ihr sagt die ganze Zeit nichts. Gut, Drangsal. Dieses Wort im Griechischen hat noch andere Bedeutungen. Man könnte auch sagen Bedrückung, Bedrängnis, Trübsal. Alles in allem etwas, was in uns erstmal negative Gefühle weckt. Und wir ganz im Gegenteil, also wir von unseren natürlichen Menschen fühlen uns eher nach Ephesus hingezogen. Die Powergemeinde, die nach außen hin stark ist, aber innerlich einen Mangel hat. Und jetzt wird uns eine Gemeinde präsentiert, die nach außen hin schwach ist und einen Mangel hat. Und nach innen hin, dazu kommen wir später. So, die Gemeinde hat Drangsal. Drangsal ist das Leiden unter Verfolgung. Es ist nicht das Leiden, weil ich krank geworden bin. Oder das Leiden, weil ich, weil ich mein Fahrrad nicht angeschlossen habe und es ist geklaut worden. Oder mein Auto ist kaputt gegangen. Oder ich finde keine Arbeit oder sowas. Nein, hier ist ein ganz spezielles Leiden gemeint, das Leiden unter Verfolgung, unter einer Bedrückung. Diese Menschen, deren Leben war extrem eingeschränkt und extrem geprägt von Gefahr und Bedrohung, sie haben gelitten unter einer Verfolgung. Und das ist so wunderbar, dass er sagt, ich kenne deine Drangsal, dass Jesus das Leid der verfolgten Christen sieht, dass er es kennt und dass er sich am Ende sogar mit ihnen identifiziert. Dieses Leiden um Jesu willen, ich hatte ja darüber gepredigt in der Reihe über die Seligpreisungen, die Schmach Christi. Diese Schmach Christi zu tragen, ist etwas ganz Besonderes. Denn auf keine andere Art und Weise, außer unter dieser Drangsal, unter dieser Schmach, kommen wir in unserer Beziehung mit Jesus näher an ihn heran. Nichts bewirkt eine stärkere Einheit mit ihm, als mit und für ihn zu leiden. Wenn wir auf die Gemeinde in Nordkorea gucken, und wir hatten ja hier diesen Nordkorea-Haben, denken wir, ach, die Armen, die tun mir so leid. Oder in Indien, oder in Pakistan, oder in Afghanistan, oder in Syrien. Ach, die Armen. Aber der Himmel sieht es ganz anders. Denn die unter Verfolgung leiden, weil sie an Jesus glauben, haben einen Schatz. Petrus sagt, der Geist Gottes und der Herrlichkeit ruht auf ihnen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir unsere Sichtweise verändern und dieses Leiden nicht mal als etwas sehen, was irgendwie ein schweres Los ist, sondern was ein Privileg ist. Wenn wir Matthäus 5 in diesen Seligpreisungen, können wir ja nochmal diese Schriftstelle kurz lesen, um uns das in Erinnerung zu rufen. Drückt Jesus das so radikal aus, dass man ihn am liebsten irgendwie aus humanistischem Antrieb eben eine runterhauen würde, weil es so entgegen dem geht, was wir natürlicherweise empfinden würden. Matthäus 5, Vers 11 und 12. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden, um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß in dem Himmel. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Verfolgung um Jesu Willen, eben diese Drangsal zu leiden, ist etwas, was uns in einer besonderen Weise eint mit Christus. Jesus sagt, in meinem Leib halte ich noch das aus, was an den Leiden Christi noch fehlt. Die Leiden Christi sind noch nicht vollkommen. Christus wartet, dass wir uns so eins machen mit ihm, durch den Heiligen Geist, dass wir mit ihm leiden und so wahrhaftig eins sind mit dem Gekreuzigten. So ist besonders zu beachten, dass die Gemeinde in Smyrna eine der wenigen Gemeinden ist, der Sendschreiben, die keinen Bußaufruf bekommen. Und wenn wir, also die werden nicht korrigiert, die werden nicht zurechtgewiesen, die werden nicht gesagt, ey, das macht ihr verkehrt, ihr müsst umkehren. Und ich hatte so ein Gefühl in der Vorbereitung, wenn wir mal 1. Petrus Kapitel 4 aufschlagen, dass es etwas hier mit diesem Vers zu tun hat. Da nun Christus für uns im Fleisch gelitten hat, so wappnet auch ihr euch mit derselben Gesinnung, denn wer im Fleisch gelitten hat, der hat mit der Sünde abgeschlossen. Ist verrückt, oder? Paulus schreibt manchen Christen, treibt keine Vorsorge für das Fleisch, damit nicht Begierden in euch wach werden. Und hier sagt Petrus, ihr habt in eurem Fleisch gelitten. Ihr habt Schmach gelitten, ihr habt Schmerzen gelitten, ihr habt Schläge erduldet, Gefängnis erduldet, weil ihr zu Jesus gehört. Und deswegen habt ihr mit der Sünde abgeschlossen. Ihr habt einen zu hohen Preis bezahlt, als dass ihr nochmal zurückgehen könntet. Mit euch kann die Welt nichts mehr anfangen, weil ihr wahrhaftig eins geworden seid mit dem Gekreuzigten. Was sagt Paulus in Galater Kapitel 6? Mir aber sei es fern, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes Christi Jesu, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Kommt, wir schlagen das mal auf. Galater Kapitel 6. Ich lese nochmal Vers 14. Von mir aber sei es fern, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Und jetzt springen wir mal zu Vers 17. Hinfort mache mir niemand weitere Mühe, denn ich trage die Malzeichen des Herrn Jesus an meinem Leib. Da ist eine Einheit, die wir in Jesus finden. Die Einheit mit dem Gekreuzigten. Dass wir nicht mehr sagen, gepriesen sei der am Kreuz, sondern wir selbst sind diejenigen, die mit ihm am Kreuz hängen. Dann sind wir wahrhaftig und tatsächlich die, die in Christus sind. Wenn wir das Privileg bekommen, also in so einem Level, in so einer Stufe, und ich denke, da gibt es Stufen, Paulus redet ja auch von Stufen im Glauben, und da gibt es eine Stufe, wo wir mit ihm gelitten haben, im Körperlichen. Wir können auch mit ihm leiden in der Seele, auch mit ihm leiden im Geist, aber hier geht es um dieses Leiden im Körperchen, im Körper. Diese Malzeichen, die Leidensmale Christi, trägt Paulus an sich herum. Das, was ich erduldet habe, die Schläge, die ich bekommen habe, ja, zweimal 40 Schläge weniger ein. Dieses Schiffbruch, den er erlitten hat, das Leid im Gefängnis, all diese Dinge, das sind nicht meine Leidenszeichen, das sind die Leidenszeichen Christi. Ich bin eins mit ihm. Deswegen nennt er sich ja auch der Gefangene Jesu Christi. Nicht der Gefangene von Menschen, ich armer ich, sondern der Gefangene Jesu Christi. Ich bin in Jesus, deshalb bin ich hier, deshalb leide ich körperlich. Und das ist etwas, womit wir absolut aufräumen müssen in unserer Wohlfühlgesellschaft. Die Angst vor Leiden. Die Angst davor, Nachteile zu haben. Die Angst davor, selbst körperlich. Und wenn wir an den Main-Dietrich-Platz gehen, Leute, das ist etwas, womit wir auf jeden Fall, die haben da alle ein Messer dabei. Und wir müssen die Angst ablegen, mich könnte es treffen, mich könnte eine Bierflasche treffen. Mich könnte jetzt hier drei Leute, wenn die wollten, könnten mich zusammenschlagen. Das kann alles passieren, aber die Angst davor, und da kommen wir auch gleich im dritten Punkt, diese Angst davor, die gilt es abzulegen und zu besiegen. Denn das Leid ist nicht etwa etwas, wofür wir Angst haben müssen, das ist etwas, was uns auszeichnet. Jesus sagt, ich kenne deine Drangsal. Halleluja. So. Tja, so schnell kann die Zeit gehen. Zweitens. Jesus sagt nicht nur, ich kenne deine Drangsal, die durch die Verfolgung kommt, sondern ich kenne deine Armut. Und auch hier müssen wir jetzt drüber reden, was ist das für eine Armut? Das ist nicht, weil ich zu faul war zu arbeiten und kein Geld mehr habe, um mir den Kühlschrank zu füllen. Das ist auch nicht die Armut, die ich habe, weil ich keinen Beruf gelernt habe und auf Hartz IV angewiesen bin. Das ist auch nicht die Armut, weil ich ganz viel Geld verloren habe und alles, was mir mal gehörte, habe ich nicht mehr, weil es mir geklaut wurde. Sondern hier geht es um eine Armut, die entsteht durch Verfolgung. Wir müssen das klar unterscheiden, weil wir dürfen das nicht verwechseln mit einer selbstgewählten Armut oder einer Armut, die uns als einen Fluch trifft. Jesus sagt, Paulus sagt im 2. Korinther Kapitel 8, das ist der Segen, dass Christus arm geworden ist für euch, damit ihr reich werdet. Das heißt nicht, dass wir alle reich werden, aber das bedeutet, Armut ist nicht das Normale für ein Kind Gottes. Aber hier geht es um eine Armut, die gekommen ist, wegen Verfolgung. Weil es da Menschen gab, und wir werden uns das gleich näher angucken, Jesus nennt sie die Synagoge des Teufels, die diese Menschen alles genommen haben. Und das war zu Zeiten der ersten Gemeinde, im ersten Jahrhundert, eine normale Erfahrung. Lass uns mal Hebräer Kapitel 10 aufschlagen. Die erste Gemeinde war eine Gemeinde, die gelitten hat. Von Anfang an. Denn ihr hattet Mitleid mit mir in meinen Ketten bewiesen und den Raub eurer Güter mit Freuden hingenommen, weil ihr in euch selbst gewiss seid, dass ihr ein besseres und bleibendes Gut in den Himmel besitzt. Den Christen wurde alles weggenommen. Stell dir mal vor, du kommst nach Hause und dein Haus ist abgebrannt. Alles, was dir wert war, deine ganzen Vorräte, dein Geld, deine Möbel, alles war da drin und jetzt ist alles weg. Und es gibt Geschwister heute, die genau sowas erleiden, in Indien, in Pakistan, die kommen zurück ins Dorf und das Haus steht nicht mehr da. Die haben alles verloren. Und hier redet der Hebräerbrief von Geschwistern, die diesen Raub ihre Güter, diese Armut, die ihnen durch die Verfolgung zuteil wird, mit Freuden hinnehmen. Das ist eine göttliche Gesinnung. Weil, so schön der Überfluss und das Materielle und so weiter alles ist, es ist doch nur zeitlich. Und in den Augen Gottes nicht richtig. Und wir werden dann gleich noch sehen, wenn wir bis dahin kommen, was Gott denn dadurch bewirkt, dass wir diese Drangsal, dass die Geschwister, die oder dass diese Christen diese Drangsal erleiden, dass auch vielleicht wir eines Tages Drangsal erleiden, diese gezwungene Armut erleiden. Da heißt es nämlich, Gott prüft uns. Jesus hat eine große Wertschätzung für diejenigen, die aufgrund seines Namens arm sind. Und Jesus hat auch große Sympathien allgemein für Arme. Ich weiß nicht, ob ihr das gewusst habt, Jakobus 2, Vers 5. Hört, meine geliebten Brüder, hat nicht Gott die Armen dieser Welt erwählt, dass sie reich im Glauben würden und Erben des Reiches, das er denen verheißen hat, die ihn lieben? Jesus hat so bevorzugte Gruppen, die er beruft. Im 1. Korinther 1 lesen wir da sagt Paulus, seht eure Berufung an, liebe Brüder, dass nicht viele Reiche, dass nicht viele Mächtige, nicht viele Weise unter euch sind, nicht viele Edle, sondern das Verachtete hat Gott auserwählt. Das Törichte hat Gott auserwählt. Halleluja, das Unedle hat Gott auserwählt. Und genauso wählt Gott das aus, was in den Augen der Menschen wenig wert ist. Denn das sind die Gefäße, durch die sich Gott am besten und am meisten verherrlichen kann durch seine Gnade. Er hat die Armen der Welt auserwählt, dass sie reich würden im Glauben. Bei Gott sind die, die super reich sind, arm im Herzen, und die, die arm im Sichtbaren sind, die sich nicht viel leisten können, reich im Glauben. Das Reich Gottes ist komplett umgedreht. Das ist das, was ich am Sonntag sagte. Wir müssen an den Punkt kommen, dass wir das tagtäglich, bei jeder Situation, wenn wir nach dem Willen Gottes fragen, wenn wir mit Geschwistern zusammen sind, immer das im Hinterkopf behalten, im Herzen, das als Offenbarung bewahren, dass Gott ein Gott ist, der das Herz anschaut. Wenn wir das nicht verstehen, dann dreht sich alles und wir fehlen das ganze Ziel. Reichtum und Besitz, die in dieser Welt hoch geachtet werden, ist dem Reich Gottes eher hinderlich. Denn es besteht immer die Gefahr, dass wir unser Herz daran hängen. Einige von denen waren zum Beispiel auch die Pharisäer, Lukas Kapitel 16, äußerlich die frömmsten und die edelsten und die gerechtesten, aber innerlich so voller Sünde und voller Unreinheit. Lukas Kapitel 16, Vers 13 bis 15. Kein Knecht kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Das alles hörten aber auch die Pharisäer, die geldgierig waren, und sie verspotteten ihn. Und er sprach zu ihnen, ihr seid es, die sich selbst rechtfertigen vor den Menschen. Aber Gott kennt eure Herzen. Denn was bei den Menschen hoch angesehen ist, das ist vor Gott ein Gräuel. Umgedreht. Dieser Sog der Welt, der sich tagtäglich über uns ergießt, besonders wenn man an so einem Ort arbeitet wie die Altmarktgalerie, man sagt ja nicht ohne Grund Shopping-Tempel, wo die Leute hingehen, immer was Neues, was Größeres, was Besseres, was Wertvolleres, ihr Geld auszugeben, sich selbst zu bereichern, ein riesiger Tempel des Eigennutzes. Und diesem Sog sind wir ausgesetzt durch Werbung, durch den Geist der Welt, der uns immer noch sagt, das brauchst du, das musst du haben, guck mal, der hat das, das brauchst du auch. Und das ist so wichtig, dass wir als Christen, wenn wir einen Unterschied machen wollen, dass wir auch da gegenüber der Welt einen Unterschied machen, dass wir dagegen kämpfen. Das heißt nicht, dass wir wie 80er Jahre rumlaufen müssen. Das heißt, ich meine, kannst du gerne machen, aber das heißt, dass wir frei sind von der Sucht zu kaufen. Frei sind von der Sucht, Neues haben zu müssen. Und heutzutage läuft es ja auch viel übers Internet ab. So, es ist so wichtig, dass wir das überwinden, weil das wird sonst in der Verfolgung ein riesengroßer Stolperstein für uns. Wenn wir nicht gelernt haben, mit dieser Sucht nach Reichtum, Besitz umzugehen, wie wollen wir dann, wenn es darauf ankommt, den Namen Jesus festhalten und bekennen, wenn uns gedroht wird, dass uns das genommen wird? Wenn du aber vorher schon dein Kreuz auf dich genommen hast, das trainiert hast, wie Petrus sagt, dich gewappnet hast mit dieser Gesinnung, dann ist es nicht easy going, aber leichter auf jeden Fall. So, das betrifft uns heute auf jeden Fall. Äußerlich ist die Smyrna-Gemeinde die am meisten zu bedauernste Gemeinde. Für die wird man alle Spenden sammeln, um die mal ein bisschen aufzupäppeln. Und das ist auch nichts Schlimmes. Klar sollen wir der Not der Brüder aushelfen, aber von Smyrna heißt es, wie heißt hier so wunderbar, ich kenne deine Armut, und dann gibt Jesus seine Einschätzung, du bist aber reich. Und von der Gemeinde Laodicea in Kapitel 3, das Sätzesendschreiben, heißt es, du denkst, du bist reich, aber du bist arm. Verrückt, oder? Wie man sich täuschen kann. Das lesen wir noch, 2. Korinther 8. Aus Armut kommen Schätze der Freigebigkeit. 2. Korinther 8, Vers 1 bis 4. Wir wollen euch aber, ihr Brüder, von der Gnade Gottes berichten, die in den Gemeinden Mazedoniens gegeben worden ist. In einer großen Prüfung der Bedrängnis hat ihre überfließende Freude und ihre tiefe Armut die Schätze ihrer Freigebigkeit zutage gefördert. Denn nach ihrem Vermögen, ja, ich bezeuge es über ihr Vermögen hinaus, waren sie bereitwillig. Und sie baten uns mit vielen Zureden, dass wir die Liebesgabe und ihre Gemeinschaft am Dienst für die Heiligen annehmen sollten. Hier war eine Gemeinde in Mazedonien, die tiefe Armut hatte. Die hatten kaum selbst was, um über den Tag zu kommen. Und die haben gesagt, ihr sammelt für diese und jene Gemeinden, ihr sammelt für Jerusalem, für die Geschwister dort. Wir lassen es uns nicht nehmen, euch etwas mitzugeben. Aus dem Mangel zu geben, ist in den Augen des Himmels ein Schatz. Wenn es ums Geben geht bei den Finanzen, beurteilt der Himmel doch nicht davon, wie viel wir geben, sondern wie viel wir behalten. Das ist ja das Besondere an dem Schärflein der Witwe. Jesus sagt, sie hat ihren ganzen Lebensunterhalt gegeben. Die Reichen, die haben nur einen minimalen Teil von dem gegeben, was sie haben. Deswegen ist Gott auch von, wenn da einer eine Million spendet, oder hier Mbappé, der Fußballspieler von Frankreich, hat gesagt, meine Prämie von der WM, die werde ich wohltätigen Zwecken spenden. Ha, ha, ha. Er ist so schon Multimillionär und spendet dann die 500.000 oder was weiß ich, wie viel er da kriegt. Die spendet er halt. Und er denkt, boah, ist das... Und ich weiß, dieser Mehmet Scholl war dort und der Moderator pries das so an, oh, wie toll das ist und dass der das alles spenden will. Und der Mehmet Scholl dreht so um und sagt, arm wird er trotzdem nicht. Fand ich cool. So kommt aus dem Mangel, wenn wir uns aus dem Mangel geben, da wo wir eigentlich nicht können. Weil das ist ja wirklich ein, das ist ja noch viel mehr ein Opfer, als aus dem Überfluss zu geben. Das sind Schätze der Freigebigkeit. Und die wird der Himmel nicht vergessen. Egal, ob das 10 Euro waren oder ob das 1000 Euro waren oder 10.000 Euro. Und wir geben da, weil die Gnade Gottes uns dazu bewegt und wir geben wollen. Und wir uns dann dazu entscheiden, zu sagen, ja, wir geben etwas mit. Wir vertrauen Gott. Es ist so ein so wertvoll in den Augen des Himmels. Kann sein, ja. Ich habe nichts von Georg Müller gelesen, deswegen noch nicht. Genau. Und dann 1.3 hat die Gemeinde nicht nur Drangsal erlebt, hatte nicht nur Armut, sondern sie hatte auch Lästerung erlitten. Und hier heißt es, und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden, und sie sind es nicht, sondern eine Synagoge des Satans. Die Lästerung der vermeintlich Frommen. Durch diese Lästerung der Juden in Smyrna hat sich, also die Lästerung der Christen, und das waren ja auch viele Juden, die Christen oder nicht Christen geworden waren, die den Messias angenommen hatten, und was jetzt genau die Gründe der Lästerung waren, wissen wir nicht. Sie haben einfach Christus abgelehnt und haben sie beleidigt, verflucht, was auch immer. Durch diese Lästerung hat sich die Gemeinde in Smyrna, die jüdische Gemeinde in Smyrna, selbst zu einer Behausung und zu einem Wohnort von Dämonen gemacht. Dass Jesus sagt, das ist nicht mehr die Synagoge Gottes, nicht mehr die Synagoge von Juden, sondern es ist die Synagoge des Teufels. Fromme Menschen, die für Gott ihr ganzes Leben hinleben wollen, die einen Eifer haben, das Gesetz zu halten, die einen Eifer haben, den Gott der Liebe zu ehren, werden gesteuert und kontrolliert und benutzt, gebraucht. Nicht von Gott, sondern vom Teufel. Sie denken, sie werden von Gott gebraucht und Gott will das von ihnen, dass sie Feinde des Evangeliums werden. Aber in Wirklichkeit benutzt sie und gebraucht sie der Teufel. Wenn wir dann mal zu Johannes 16 gehen, ist es eine Sache, die Jesus schon prophezeit hat, weil er genau wusste, was sie mit mir gemacht haben. Das machen sie auch mit meinen Nachfolgern. Johannes 16, Vers 1. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr keinen Anstoß nehmt. Und Vers 2. Sie werden euch aus der Synagoge ausschließen. Es kommt sogar die Stunde, wo jeder, der euch tötet, meinen wird, Gott einen Dienst zu erweisen. Eine Prophetie, die auch in unseren Tagen erfüllt wird. Wenn wir an den Islamischen Staat denken und wie viele Christen sie hingerichtet haben, geköpft und zerstückelt und gekreuzigt. Und sie meinten, Gott einen Dienst zu tun. Sie meinten, Gott will das für uns. Die schlimmsten Verfolgungen ist nicht die kommunistische Verfolgung, sondern es ist die fromme Verfolgung. Ich will nochmal dazu sagen, dass nicht jede Synagoge eine Synagoge des Teufels ist. Nur so als Info. Die Gemeinde, diese Synagoge, die jüdische Gemeinde, hat sich selbst zu einem Werkzeug des Teufels in diesem Ausmaß gemacht. Sie selbst haben sich entschieden, gegen Christus zu rebellieren und nicht nur Nein zu sagen zu Christus, sondern die Christen zu attackieren. Das Volk Gottes zu attackieren. Und das ist irgendwie, das klingt nach jüdischem Eifer. Wenn du in Israel bist und an die falschen Straßenecken kommst und du dich als messianischer oder als Christ, da fliegen die Steine. So, nicht jede Gemeinde, also die haben ja auch hier in Dresden die jüdische Gemeinde. Ich würde jetzt nicht hingehen und sagen, das ist die Synagoge des Teufels. Wie sie reagieren würden, wenn wir unseren Auftrag ernst nehmen würden, den Juden zuerst, das wäre nochmal eine andere Geschichte. Aber an diesem Frieden mit den Juden und überhaupt mit dem Religiösen, den wir geschlossen haben, können wir sehen, wie wenig wir doch von dem Profil noch haben, was die ersten Christen hatten. Die Verfolgung der Endzeit wird in großen Teilen eine Verfolgung im Namen Gottes sein. Ob nun durch jüdische, durch muslimische oder durch christlichen Deckmantel. Es ist so wichtig, dass wir uns darauf vorbereiten. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass wir uns mit dem Begriff Wahrheit auseinandersetzen. Was ist für uns Wahrheit? Warum ist für uns der muslimische Gott nicht unser Gott? Was sind die Unterschiede? Warum können wir nicht sagen, ihr Juden habt auch recht? Warum ist es so wichtig, dass wir zur Bibel stehen? Was sind die entscheidenden Merkmale? Denn zuerst kommt der Teufel natürlich nicht mehr verfolgen, sondern zuerst will er uns einlullen und uns in Kompromisse reinbringen. Und bei vielen hat er ja auch Erfolg damit. Möge Gott Gnade geben, dass es bei uns nicht so ist. So, haben wir den Vers 9 abgeschlossen. Und dann kommt Jesus jetzt und wir würden vielleicht zu so einer Gemeinde gehen und zu solchen Geschwistern und sagen, nur Mut, es ist bald vorbei. Aber Jesus ist anders. Jesus ist ein Realist. Und er sagt, er gibt ihnen jetzt eine Ermutigung für die kommenden Leiden. Er sagt nicht, ich tröste euch, ihr Armen, was ihr alle erlitten habt, sondern Achtung, es wird noch schlimmer. Und deshalb ermutigt er sie jetzt. Er sagt zuallererst, Punkt 2, 1, fürchte dich nicht. Wir lesen erstmal den kompletten Vers. Fürchte nichts von dem, was du erleiden wirst. Siehe, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet. Und ihr werdet Drangsal haben 10 Tage lang. Sei getreu bis in den Tod, so werde ich dir die Krone des Lebens geben. Jesus sagt nicht, fürchte dich nicht, dir wird nichts passieren. Nein, er sagt, fürchte dich nicht vor dem, was du erleiden musst. Das fürchte dich nicht Gottes ist nicht eins, was uns aller Probleme beraubt und wir gehen durch positives Denken, es wird schon alles gut werden, in die Zukunft und sind dann zu Boden zerstört und zu Tode betrübt, wenn auf einmal doch alles nicht glatt läuft, einmal doch Widerstand kommt, auf einmal doch Probleme sich melden. Das fürchte dich nicht Gottes ist ein nicht etwas, was uns vor Leiden bewahrt, sondern was uns durch die Leiden hindurchträgt. Was uns ausrüstet. Diese Zusage rüstet uns aus. Dass, wenn wir in dem Leiden stehen, uns erinnern, Jesus hat gesagt, fürchte dich nicht. Und dann erinnerst du dich an andere wunderbare Sachen. Dass das Leichte, schnell vorübergehende Leichte der jetzigen Leiden nicht ins Gewicht fällt gegenüber dem übergroßen Maß und Gewicht an Herrlichkeit. Was bei Christus, bei Gott auf uns wartet. Das fürchte dich nicht. Es ist nicht eine Versicherung, es wird alles gut. Das wollen uns die Amis einreden. In großen Teilen. Sondern es ist ein, nicht alle Amis, Halleluja. Es gibt auch dort einen Überrest. Sondern das fürchte dich nicht ist eine Versicherung, dass dein Herz bei Christus bleiben kann. Dass dein Herz, auch wenn die äußeren Umstände, wenn der Körper aufgerieben wird, sagt Paulus, der Innere geht doch von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Das sind die Zusagen Gottes. Fürchte dich nicht vor dem, was du erleiden wirst. Siehe, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen. Da haben wir Punkt 2. Die verliehene, ich habe jetzt hier gegeben, weil ich das vorhin noch eigentlich soll es heißen, die verliehene Autorität des Teufels. Der Teufel hat Autorität.
Aber da müssen wir ein paar Dinge beachten. Diese Autorität ist gegeben worden. Der Teufel hat nicht Autorität von sich selber über Christen. Wenn der Teufel durch dämonisierte Menschen uns bedrückt und wir darunter leiden, dann ist ihm diese Autorität von Gott gegeben. Du könntest jetzt sagen, das ist ja furchtbar, was ist denn das für ein Gott? Oder du kannst sagen, Halleluja, ich bin nicht in der Hand des Teufels, ich bin in der Hand Gottes. Was sagt Jesus zu Pontius Pilatus? Du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Du könntest nichts bestimmen über mich, wenn nicht Gott der Vater es genauso gewollt hätte. Siehe, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet. Und ihr werdet Drangsal haben, 10 Tage lang. Die Autorität, die Zeit, in der der Teufel Autorität über uns bekommt, ist gemessen. Ist nicht endlos. Ich weiß es nicht, ob das jetzt buchstäblich 10 Tage Leidenszeit waren, aber ich weiß, dass die Autorität, die vom Teufel, die Gott den Teufel verliehen hatte, die Gemeinde zu bedrücken, zeitlich begrenzt war. Er hat nur eine Möglichkeit, in einem bestimmten Fenster zu agieren und sich auszuleben. An anderer Stelle in der Offenbarung heißt es ein bisschen später, der Teufel hat eine große Wut, weil er weiß, dass er nur eine geringe Zeit hat. Gott hält die Machenschaften des Feindes in seiner Hand. Der Teufel kann nicht machen, was er will. Jetzt fragst du mich aber, warum gibt er denn überhaupt dem Teufel das? Ich weiß es nicht. Einen Grund werden wir uns gleich angucken. Gott hat Absichten, die wir nicht verstehen in allererster Linie. Wir müssen uns mit solchen schwierigen Fragen wenig beschäftigen, weil es uns so gut geht. Aber frag mal die Mutter, die ihr ein anderthalbjähriges Kind, anderthalb Jahre, 3 Minuten außer Acht gelassen. Dann war es tot. So jemand macht sich ganz andere Gedanken über die Autorität Gottes, über die Autorität des Feindes. Wie ist das überhaupt? Kann ich Gott vertrauen? Möge Gott Gnade geben, dass wenn wir mal in so eine oder eine ähnliche Krise kommen, dass unser Herz dann fest bei ihm bleibt. Genauso wie es von dieser Frau fest bei Jesus geblieben ist. Wo wir das verstehen, dass wir den Zwang, etwas verstehen zu müssen, auch ans Kreuz bringt. Denn Gott hat uns niemals gesagt, alles ist logisch, was ich mit euch mache. Alles ist nachvollziehbar. Das hätten wir gern so, wir Deutschen. Aber es ist nicht so. Jetzt wollen wir gucken, ob ich hier noch was aufgeschrieben habe für euch. Genau, eine andere Stelle, ja, die will ich euch nicht vorenthalten, Offenbarung 13, Vers 7. Da heißt es, wurde ihm, dem Teufel, gegeben, Krieg zu führen mit den Heiligen und sie zu überwinden. Und es wurde ihm Vollmacht gegeben über jeden Volksstamm und jede Sprache und jede Nation. Hier geht es um den Antichristen. Und Gott gibt dem Antichristen Vollmacht. Er gibt ihm die Autorität, die Gemeinde zu verfolgen und sie zu töten. Er gibt ihm die Vollmacht über Nationen. Ne, heißt es ja, das ist man noch gar nicht, über jeden Volksstamm, jede Sprache, jede Nation. Ein Weltreich. Und Gott hat es zugelassen, weil es seinen Absichten dient. Deswegen wird auch, wenn die Tage kommen und diese Dinge eintreffen, werden wir das nicht wegbeten können. Weil es ist Jesus, der die Siegel öffnet an dem Buch, was ihm gehört. Aber da kommen wir noch hin, das wird richtig spannend. Wenn Gott will, in einem halben Jahr sind wir dort angelangt. So, Halleluja. Die Gemeinde in Smyrna ist diesem Leiden ausgeliefert, dieser Drangsal, dieser auch dieses, dass der Feind sie ins Gefängnis werfen wird. Ja, also es ist so krass, das fällt ich nochmal zurück. Äußerlich sind sie im Gefängnis, aber innerlich sind sie frei. Du kannst an den schlimmsten Orten der Welt sein und Freiheit erleben. Wie Corrie ten Boom. Ach, bitte lest das Buch von Corrie ten Boom. Die Zuflucht. Sie stand der Appell 3 Stunden am Tag da in Ravensbrück in diesem eiskalten Winter. Und auf einmal sieht sie da einen Vogel fliegen. Und alle gucken sie auf diesen Vogel und dahinter die Wolken und dahinter der Himmel und dahinter die Sonne. Und auf einmal war sie sich der Gegenwart Gottes bewusst. Und sie wusste, Gott ist hier. Gott hat alles in seiner Hand. Innerlich frei, obwohl im Gefängnis. Halleluja. So, und Jesus prüft, Gott prüft jeden seiner Kinder. Ich weiß nicht, ob du das jetzt schon wusstest, aber Gott versucht dich nicht, aber er prüft dich. Er prüft dich, ob das, was in deinem Herzen ist, echter Glaube ist. Er prüft dich, wie sehr du Jesus liebst. Er prüft dich, ob du bereit bist, in den Tod zu gehen. Weil das ist das, worum es hier geht. Sei treu bis in den Tod. Können wir mal mit dazu nehmen, Punkt 4 ist das. Sei treu bis in den Tod. Im Leiden wird sichtbar, welche Qualität unser Glaube besitzt. Welche Tiefe. Das sehen wir jetzt schon in der Gemeinde. Wenn mal eine kleine Krise rüttelt, und wir stellen sofort Gottes Wort in Frage und denken, ja, wo ist denn nun Gott? Und das kann doch nicht sein. Das ist ein Zeichen für Unreife. Aber wenn eine kleine Krise offenbart, eine große Krise offenbart, sehr groß. Und wenn so ein Leiden kommt, wird alles offenbar werden, was in uns drin ist. Ob Jesus wirklich auf dem Thron sitzt, wie tief wir uns hineingegraben haben in sein Wort, ins Gebet, in die Erkenntnis Gottes. Wenn wir uns nicht hier in unserem kuschelweichen und warmen Gemeinderaum ermutigen können in Christus und uns stärken können im Geist, wie können wir das dann im Gefängnis tun? Alleine, im Dunkeln, im Kalten, ohne Essen, ohne Trinken, in unserem eigenen Urin sitzend. So, das sind wichtige Dinge, deswegen steht es hier drin. Gott prüft uns. Und genau wie Jesus ruft Jesus die Geschwister hier in Smyrna zur Treue bis in den Tod. Jesus war treu bis in den Tod. Bis zum Schluss. Das heißt in Johannes Kapitel 13, da er die Seinen geliebt hat, liebte er sie bis zum Ende. Die Liebe Christi ging bis zum Ende, bis in den Tod, bis er erstickt war am Kreuz. Und genauso weit reicht die Liebe Christi, soll die Liebe Christi in uns reichen. Bis zum Tod, bis zum bitteren Ende. Paulus war so, in seinem letzten Brief, 2. Timotheusbrief, ist er so, ich will nicht sagen besessen, das ging irgendwie komisch, aber er ist so fasziniert von dieser Vorstellung. Er sagt, bald wird mein Leben als Trankopfer gesprengt und es liegt hinfort für mich bereit die Krone des Lebens. Ich darf für Christus sterben. Da liegt eine Krone für mich bereit. Und genau hier steht es auch wieder, habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Sei getreu bis in den Tod, so werde ich dir die Krone des Lebens geben. Die Krone des Lebens werde ich dir geben. Für deine Treue bis in den Tod. Eine Märtyrergesinnung gehört in jeder Generation, in jeder Kultur, ob wir nun hier im freiheitlich-demokratischen Europa leben, wo uns eigentlich keine Verfolgung trifft,
oder ob wir in Orten leben, wo Verfolgung ist. Eine Märtyrergesinnung gehört zur wahren Gemeinde dazu, die das Leben gibt, bis in den Tod, weil sie jeden Tag das Leben gegeben hat, weil sie weiß, was das tägliche Kreuz ist, weil sie weiß, dass sie nicht für sich selber lebt, sondern für die Ehre Gottes. Im Kleinen, da wo es niemand sieht, wo keine große Gefahr auf uns lauert, und wir entscheiden uns aus Liebe zu Jesus, ihm zu folgen, unsere eigenen Wünsche zurückzustellen und unser ganzes Leben ihm zu weihen. Und auch da, wo es bis aufs Messer geht und wir gefoltert und getötet werden. Märtyrergesinnung. Das können wir alle haben. Jesus will uns das alles hinein. Das bedeutet, Jesus gleichförmig zu sein, weil er war der treue Zeuge und da steht das mit Märtyrium. Und wir kommen, ich weiß ausgelassen? Nee. Wir kommen zum letzten. Die Verheißung Christi für die, die überwinden. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem wird kein Leid geschehen von dem zweiten Tod. Wer überwindet und treu ist, wird vom zweiten Tod verschont. Das ist genau das, was Jesus gesagt hat. Wer mich verleugnet vor den Menschen, den werde auch ich verleugnen vor meinem Vater im Himmel und vor den Engeln Gottes. Wer mich aber bekennt vor den Menschen, den werde ich bekennen. Wenn du den Namen Jesus vor jemanden anders bekennst, spricht Jesus im Himmel deinen Namen vor dem Vater aus. Im Kleinen mit Arbeitskollegen und am Main-Dietrich-Platz und sonst wo und am Ende, wenn der Tod uns vor die Augen gemalt ist und wir festhalten an der Wahrheit. Dann werden wir keinen Schaden erleiden von dem zweiten Tod. Was ist der zweite Tod? Steht in Offenbarung 20, Vers 14. Es dauert mindestens noch 3 Jahre, bis wir dort sind. Das ist die Hölle. Der Feuersee. Und diejenigen, die auferweckt werden und deren Buch nicht geschrieben steht, deren Name nicht geschrieben steht im Buch des Lebens, die werden in den Feuersee geworfen. Und dann heißt es, das ist der zweite Tod. Der erste Tod ist gar nicht so schlimm. Der zweite Tod ist das ewige Verderben. Und wenn wir überwinden, wenn wir seinen Namen bekennen bis zum Ende, wenn wir nicht zurückschrecken, sondern genau dieselben Märtyrergesinnung wie Christus teilen, dann brauchen wir uns davor nicht mehr zu fürchten. Der zweite Tod kann uns nichts anhaben, weil wir in Christus sind. Weil wir eins mit ihm sind. In seinem Leiden, in seinem Kreuz, in seinem Tod und in seiner Auferstehung. Ich bete noch. Jesus, ich danke dir für diese herrliche Gemeinde, die eine Gemeinde war, die das Kreuz getragen hat. Innerlich. Und deshalb war sie auch innerlich in diesem Auferstehungsleben. Deshalb war sie reich im Herzen. Reich vor Gott. Reich im Himmel. Und sogar äußerlich hat sie Drangsal gelitten oder ins Gefängnis geworfen. Der Teufel hatte Autorität über sie, genauso wie er Autorität über dich hatte, Jesus. Dich ans Kreuz zu schlagen und dir diese ultimative Niederlage dir zuzufügen. Aber diese Niederlage ist zum größten Triumph geworden. Und so auch für die Geschwister in Smyrna. Herr, wir bitten dich, dass du uns so eine Märtyrergesinnung schenkst, dass auch wir bereitwillig leiden. Heute schon, wenn es wenig ist, und natürlich noch viel mehr an den Tagen, wenn es dann soweit ist. Wenn es um Leben und Tod geht. Wenn es um unsere körperliche Unversehrtheit geht. Wenn es um unseren Ruf geht. Wenn es darum geht, dass wir ernst genommen werden. Wir wollen gerne leiden für dich, Herr. Ja.
bitten dich, dass du das in uns formst und dass du alles rausholst, wo wir noch scheu sind, leidenscheu sind. Sprich du zu uns durch dein Wort. Sprich du zu uns im Gebet und forme uns, so wie du das willst, durch Situationen, durch Gebetszeiten in der Gemeinde, im Hauskreis, forme uns auf Arbeit, forme uns mit den Kindern, forme uns, damit wir dir gleichgestaltet werden. Nicht nur in Vollmacht mit Dämonen austreiben und heilen und predigen, sondern eben in diesen Dingen, wo es um die ewigen Dinge geht, Herzensqualitäten, die du hast und aber uns zuteilen willst. Denn wie geschrieben steht, diejenigen, die du berufen hast, die hast du auch vorherbestimmt, dem Bilde deines Sohnes gleichförmig zu sein. Bewirke das in unserer Mitte. In Jesu Namen. Amen. Gibt es noch...